Willkommen zurück zur mystischen Rose Teil 3. Rot und Weiß, sechsmal abwechselnd, 12 Monde im Jahr. Aber wir wissen, das Jahr hat mehr als 12 Monde, das Mondjahr ist 10 Tage und etwas kürzer als das Sonnenjahr. Etwas von einem 13. Monat zeigt sich ein 13. Monat, der nur etwa zu einem Drittel durchkommt. Nach 3 Jahren könnte man sagen, wäre dann der volle Monat da. Aber es stimmt so nicht genau, es gibt keine 13 Monate. Das 13. nur zu einem Drittel erscheint es, 2 Drittel bleiben verborgen. Das eine Drittel ist sozusagen der Ursprung, das Innere, und die 2 anderen Drittel die Erscheinung, die Zweiheit. Die mystische Rose, sagt man, hat ein 13. Blatt, aber von einer Farbe, die hier nicht benannt werden kann. In jedem Leben also ist etwas 13. da, nicht nur das Erscheinen in Rot und Weiß. Und das ist das Göttliche vom Schöpfer. Wie es auch heißt, dass bei jeder Geburt 3 beteiligt sind, Vater, Mutter und Gott als Dritter. Das Jahr ist also durch die 12 Monde nicht erfüllt, ein 13. möchte erscheinen, kann sich aber hier nicht artikulieren. Den Namen des Herrn, das Tetragramm, kann man auch nicht aussprechen, weil er nicht artikulierbar ist. Es gibt aber ein Empfinden, ein Sich-Sehnen nach diesem Geheimnis, ein Spüren, dass ich diesem Geheimnis nur näher kommen kann durch mein Geheimnis. Wie du spürst, dass du ein Geheimnis hast, welches du nicht kennst, spürst du auch das andere Geheimnis. Im Geheimnis seid ihr euch nah. Wem kommt da nicht der Gedanke an die Tischgesellschaft beim Abendmahl, wo die 12 da sitzen, 6 und 6 und in der Mitte der 13.? Auch hier Rot und Weiß abwechseln, könnte man sagen. Nicht im Sinne von Gut und Böse, sondern im Sinne von eins wächst und will wachsen, das andere aber nicht. Also eines ist wie das Werden, das Rote, das andere wie das Sein, das Weiße. Auch die 12 Söhne Jakobs werden geteilt. 6 stehen zum Segen auf dem Berg Gerizim und die anderen 6 wegen des Fluches auf dem Berg Ebal. 5. Mose 27. Die wegen des Fluches stehen, sind nicht Verfluchte, sondern stehen in der Konfrontation mit dem Bösen. Im Menschen lebt etwas, das diese Konfrontation herausfordert. Die Symbolik der Rose weist uns hier auf eine paradoxale Situation des Lebens hin, auf ein Abwechseln mit dem 13. als Geheimnis. Weil sich in den 13 Blütenblättern die Urform des Lebens ausdrückt, zeigen die Tempelsäulen dort, wo sie nahe dem Himmel sind, die Rosen. Die Eingangssäulen zum Tempel, Jachin und Boas, tragen keine Dachbalken, sondern nur oben die Rosen. Sie sind sozusagen der Übergang zum Himmel. Aus Kupfer sind diese Säulen dem Metall des 6. Tages. Wieder Schesch. Merkwürdig, was für eine Rolle die 6 hier spielt. Der 6. Tag, der die Erscheinung des Menschen bringt und zu gleicher Zeit dieses Versagen, dieses Zugrunderichten. Zu gleicher Zeit Rot und Weiß, aber das 13. als Rätsel. Getragen werden die 13 Blütenblätter der Rose von 5 grünen Kelchblättern, so wird es im alten Wissen mitgeteilt. Das Grüne ist Symbol dafür, dass der Ursprung, die Vergangenheit, das Gelbe und die Zukunft, das Blaue, im Jetzt gegenwärtig sind. Und die Tatsache, dass es ein Jetzt gibt, ist die Gewähr dafür, dass es eine Vergangenheit, das Entschwundene, und eine Zukunft gibt, etwas, das wie ein Geheimnis auf uns zukommt, sonst wäre das Gleichgewicht gestört. Ohne diese horizontale Linie vom Gelben über das Grüne zum Blau könnte kein Jetzt sein. Die andere senkrechte Linie im Spektrum führt, wie erzählt wird, vom Roten im Norden bis zum Grünen in der Mitte. Der andere Teil des Kreises gegenüber dem Roten, der südliche also, ist die weiße Farbe. Das Grüne steht in der Mitte, hält und trägt die Blütenblätter, wie die 5 Finger der Hand den Kelch tragen. Kelchblätter nennt sie die Sprache, die Hand. Und die Sprache weiß gleich, dass es auch das Handeln ist, das Handhaben. Begriffe, bei denen man an die Hand gar nicht mehr denkt, wo die Hand nur noch Symbol ist für die Hand in der nächsten Windung. Im Kelch ist der Wein, das Blut, das Leben und die 5 Finger der Hand des Menschen halten ihn. Bis heute ist es so Brauch im Judentum bei der Heiligung des Weines. was den Kelch trägt, das andere umringt, ist dein Handeln in der Welt, dein Verhalten. Das andere braucht dich. Wozu? Damit du ohne zu wissen glaubst. Denn im Bereich des Wissens handelt es sich nur um Wein, der gekeltert wurde, und um Brot, das ein Bäcker gebacken hat. Du wirst gebraucht. Dein Glaube an Blut und Leib für die andere Dimension. Aber wie kann ich glauben? Wo ist Gott? Was kann ich für ihn tun? Die Antwort ist gleich, im Judentum wie im Christentum. Was du dem Geringsten tust, das tust du mir. Denn wüsstest du, dass es Gott ist, du tätest doch sicher gleich alles für ihn. Gott aber hast du nie gesehen. Doch weil du glaubst und deshalb weißt, dass Gott in deinem Glauben da ist, kannst du den Nächsten lieben, als ob er Gott wäre. Es braucht also dein Halten, dein Verhalten, deine Hand, dein Handeln. Das ist das Halten des Kelchs. Das Erheben des Brotes mit beiden Händen gibt es ebenso wie im christlichen, auch im jüdischen Brauch. Es will sagen, du hast das Brot gegeben, hast es gemacht, von dir, Gott, kommt es her. Die Rose als Symbol, wie sie in der Natur begegnet oder gemalt, geformt in Metall, gemeißelt in Stein, gehauen in Holz, steht für dieses Erheben. Indem der Mensch die Rose erlebt, drückt es sich von selbst mit aus. Die mystische Rose, die verborgene, die nicht erscheinen kann, ist Grundlage von Gottes Erzählen. Und Gott erzählt sich in allen Pflanzen, Gräsern und Blättern, allen Lebewesen, die in der Welt sind. Die Pflanzen, das Grüne, das Kraut des Feldes, wie es heißt, sind das erste Erscheinen des Lebens überhaupt in der Welt. Am dritten Tag der Schöpfung werden erst das Kraut des Feldes, die Gräser geschaffen und dann in einer zweiten Phase die Bäume, gleichsam das Bleibende in der Pflanzenwelt. Denn die Blumen und Gräser kommen und gehen von Jahr zu Jahr. Die Blume muss vergehen, um im nächsten Jahr wieder erscheinen zu können, daher Shana, Jahr. So ist das Leben. Das erscheint etwas Großartiges. Du wirst nicht bleiben können. Du wirst verzweifeln. Aber auch während du verzweifelst, könntest du glauben, könntest du lieben. Denn im Bereich des Wissens kannst du nicht lieben, höchstens bis auf Weiteres. Die Liebe langweilt dich dann, weil du es weißt. Im Wissen gibt es nichts Neues mehr. Du sehnst dich aber nach dem Sich-Ändern. Liebe hat das Geheimnis, dass das andere nicht gekannt werden kann, denn es ändert sich fortwährend. Im Wort Shoshana spricht sich dieses Sich-Ändern auch aus. Es ist das, was man das Lernen nennt. Lernen im Leben, indem du Neues spürst und erfährst. Du freust dich dabei, denn in diesem Leben entdeckst du ein Geheimnis. Während jeder sogenannte Lehrer, der alles so genau weiß, dich langweilt. Seine Aggressionen und Depressionen wundern dich nicht. Denn wie soll einer mit seinem alles genau Wissen freudig und glücklich leben können? Grundlage des Lebens ist die Erfahrung des Lernens, dass es sich ändert, wächst, Neues kommt. Das drückt sich auch im Bild des Buddha, der auf der Lotus sitzt, aus. Aufgrund dieser Urblume lebt das erweckte Leben, denn Buddha bedeutet doch der Wache, der Geweckte. Wir lernen die Welt kennen im Kommen und Gehen und wir möchten es so gern erstarren lassen. Dabei zeigt uns die Rose zu den 12 Blättern, die in ihrer zyklischen Geschlossenheit das Gefühl des Erstarrens geben könnten, kommt doch das 13. Blatt. Und die Schöpfung ist so eingerichtet, dass zu den 12 Monden ein 13. sich meldet, der nicht erscheinen kann, dir aber das andere den Ausbruch aus der Erstarrung verkündet. Das 13. Blatt lässt gleichsam den Kreis sich zur Windung erheben, wobei jede Windung eine andere Ebene als die vorhergehende angibt. Der Kreis wird nicht durchbrochen im Sinne des Zerreißens, sondern der Kreis geht weiter, alles kehrt zurück. Die Erde, das Land, das Leben in der Bibel sind ewig und die gleichen, aber in verschiedenen Windungen. Es kommt keine andere Welt. In den anderen Windungen kann man von Engeln sprechen, dort kennt man sie. Hier sind Engel, wie es das Wort sagt, Boten, Botschaften, die dem Menschen kommen, Einfälle. In den anderen Windungen gibt es Feen, Nymphen, Zwerge, Riesen. Hier ist ein Riese, wie es in den Deutungen heißt, die geballte Kraft des Materiellen. Sieht man nur das Materielle, dann lebt eine Welt der Riesen, dann fühlt man sich bedroht von Riesen. Und die Zwerge, die allerlei merkwürdige Dinge wissen, wie die Märchen und Mythen es erzählen, verweisen darauf, dass das Leben auch im kleinsten, unscheinbarsten ganz da ist, voller Geheimnisse, wie es uns heute Mikrobiologie und Mikrochemie in der untersten Windung zeigen. Mythen und Märchen und Sagen und Legenden entfalten das Leben in den anderen Windungen. Sie werden seit jeher erzählt, weil sie, wie die ganze Mythologie, ewige Formen ausdrücken. So sind auch die biblischen Mythen Worte, die von der anderen Seite kommen und sich hier zeigen, Symbole von dort. Ein Symbol lebt erst, wenn es vom Menschen mit dem Leben im Ewigen verbunden ist. Sonst ist es getötet, ein erstarrtes Symbol. Man tut es dann nur, wie man sagt, als symbolische Handlung. Wenn das Symbol von einem Menschen getan wird, in dem das Ewige lebt, dann lebt auch das Symbol. Aber das Symbol von einem Menschen gehandhabt, der nur diesen untersten Kreis hier kennt, wird entweiht. Indem er es tut, bringt er Gespaltenheit, Sinnlosigkeit. Ebenso wenig kann man es tun, weil man seine Bedeutung erklärt bekam, weil man weiß, was es symbolisch meint. Man tut es, wird immer gesagt, aus Glauben. Dann lebt es, bedarf keiner Erklärung. Wie das ganze Gehaben und die Gestik des Menschen sich tut. Sobald man dort anfängt zu erklären, wird der Mensch sehr leicht zum Neurotiker. Es kommt im Verhalten ebenso vor, wie der Mensch lebt. Aus dem Traum, sagt die Überlieferung, kommt dem Menschen sein Erlebnis des Alltags. Eine spezielle Traumdeutung braucht es nicht, sondern der Tag, der Alltag selbst, deutet den Traum. Wer wissen will, was seine Träume bedeuten, muss sich in die Totalität seines Lebens begeben. Von dort her öffnet sich ihm der gesuchte Zusammenhang. Das war der dritte Teil von Weinrebs Geheimnis der mystischen Rose. Morgen geht's dann weiter mit dem vierten Teil. Bis dahin und bleibt behütet.